Ich hoffe nicht. Okay, ich sehe, es ist jetzt auch schon wieder in Ordnung. Ich habe heute Morgen an so ein Zitat gedacht, das habe ich schon ganz, ganz oft erzählt hier und das möchte ich trotzdem nochmal anbringen, weil das irgendwie auch so eine Sache ist, die ich total gerne in unsere Herzen einprägen würde. Und zwar ist das von Dietrich Bonhoeffer, ist das einzige, glaube ich, was ich von Bonhoeffer auswendig kann, mit abgesehen von diesem Schlagersong von Guten Mächten. Und er hat irgendwann mal auf so einer Jugendfreizeit in den 30ern gesagt, dass ein großes Problem der Christen in Deutschland ist, dass wir Gottes Wort nur für uns lesen und nicht gegen uns. Dass wir nur die Stellen in Gottes Wort kennen, die sagen, du bist richtig und alles, was du machst, ist toll. Und dass wir nicht so sehr nach den Stellen suchen, wo Gott sagt, hey, hier gibt's noch Verbesserungspotenzial. Oder hier möchte ich dir noch etwas zeigen, was viel besser ist als das, was du jetzt hast. Und eben generell nicht diese Stellen uns aussuchen, die uns herausfordern. Ich habe mir das also dann irgendwann nochmal zur Maxime gemacht und gesagt, hey, ich will gar nicht mehr irgendwie nur die Stellen kennen, die ich schon kenne und mit denen ich gut klarkomme, sondern ich will lieber das suchen, was mich herausfordert, weil ich gerne möchte, dass Jesus in meinem Leben mehr Gestalt annimmt, weil ich gerne will, dass man in einigen Jahren besser Christus an mir erkennen kann, als das jetzt der Fall ist und weil ich einfach generell mehr von diesem Gott haben will, an den ich glaube und von dem ich überzeugt bin, dass er mir viel mehr geben kann und dass ich viel weiter nicht hineinwachsen kann, als das jetzt gerade der Fall ist. Und ich wünsche mir das echt so, das wäre so eine der, es gibt immer so viele Sachen, die ich mir wünsche, in so eine Gemeinde einzuprägen, aber das wäre definitiv eine Sache, nämlich leb so, dass du immer wieder herausgefordert wirst. Glaub nicht, dass du am Ende von dem angekommen bist, was Gott machen kann in deinem Leben. Glaub nicht, dass du jetzt den Platz erreicht hast, an dem du alles begriffen hast, was Gott ausmacht, sondern leb mit diesem Gedanken, dass Gott dich immer noch herausfordern kann, dass es immer noch etwas Besseres gibt, dass es immer noch möglich ist, weiterzukommen mit ihm, denn das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wirklich mehr von unserem Gott kennenzulernen. Und wenn ich mir hier unsere schöne Stadt Remscheid angucke, dann habe ich doch das Gefühl, dass noch ganz schön viel von Gott fehlt und dass wir viele Menschen brauchen werden, die auf diese Weise leben und einfach ein Ja dazu haben, ihr Leben zu verändern, ihre Gemeinde positiv zu prägen, Umfeld zu prägen und diese Stadt zu rocken. Und mit dieser Stadt meine ich wie immer Remscheid und Umgebung. Ich habe auch nichts gegen 200.000 Wuppertaler, die zum Herrn finden. Wenn das sich nebenbei ergibt, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Aber trotzdem ist so das Ziel auch, also komischerweise auch wirklich mein Ziel. Ich möchte gerne wirklich, dass das Remscheid errettet wird. Ich bin ja selber kein Remscheider, ich kann auch nicht sagen, dass ich mich auf den ersten Blick in diese Stadt hier verliebt habe, aber es ist dennoch mir so, dass ich es mir total wünsche, dass Gott hier mal was macht. Und der Grund dafür, oder jedenfalls ein Grund dafür, ist so ein gewisser Ehrgeiz, denn bisher ist jede Erweckung zielsicher an Remscheid vorbeigegangen. Solingen hatte ihren Hermann Zeiss, von dem ich so begeistert bin. Aus Wuppertal kamen diese ganzen Baptistenaufbrüche und Remscheid hatte nie was. Und das finde ich total ungerecht, das ist unfair. Und hoffe, dass wir die Leute sind, die das ändern und die es hinkriegen, dass Gott hier in seiner ganzen Herrlichkeit sich zeigt und dass man vielleicht irgendwann mal über Remscheid das Gleiche sagen kann, was Judith gerade vorgelesen hat, nämlich, dass Gott es gesehen hat und gesehen hat, dass es nackt und bloß und hässlich ist und dass er dann gekommen ist und seinen Rocksaum darüber gebreitet hat und auf einmal Gottes Herrlichkeit in dieser Stadt aufgegangen ist. Das wäre total geil. Bitte, Jesus, mach das doch. Ja, da könnte ich jetzt drüber predigen, mache ich aber nicht. Ja. Ich predige zu wenig, die Gottesdienste sind einfach zu kurz. Wäre schöner, wenn man hier 3 Predigten halten könnte, jeden Sonntagmorgen. Aber ihr wollt ja nicht. Also heute möchte ich gerne über was predigen, was jeder kennt. Da musst du noch nicht mal ein Christ für sein. Und das ist eine der Sachen, die ich an der Bibel total mag. Bibel ist völlig praktisch, hat dauernd Alltagserfahrungen, die da thematisiert werden, wo jeder weiß, worüber geredet wird. Zumindest wenn da so ein bisschen Auslegung da ist und man mal über anfängliche Schwierigkeiten, die man mit manchen Bibeltexten haben kann, hinwegkommt, dann wird man merken, dass tatsächlich super vieles von dem, was unser Leben ausmacht, längst in der Bibel thematisiert ist. Und interessanterweise findet die Wissenschaft ja auch immer irgendetwas raus, was schon seit teilweise 3000 Jahren in Gottes Buch drin steht, was bloß keiner gelesen hat. Und das zeigt mir dann halt immer wieder, wie das tatsächlich Bibel Gottes Wort ist. Es ist Gottes Buch, mit dem er direkt in das Leben von Menschen hineinredet. Und heute geht das um die unangenehme Situation, dass jeder von uns manchmal in so schizophrene Lebensabschnitte hineinrasselt, wo er ja permanent andere Sachen macht, als er sich eigentlich vorgenommen hat. Das ist nicht nur in der ersten Woche des Jahres so, wenn man merkt, dass man seine ganzen guten Jahresvorsätze nicht halten kann, sondern das ist eigentlich immer wieder, dass es uns passiert, dass wir eigentlich wissen, dass wir uns anders verhalten sollten, anders denken sollten, dass es besser wäre, anders zu sein, aber wir es einfach nicht hinkriegen und dann mit dem Gefühl leben müssen, dass wir total versagt haben in etwas, was wir uns vorgenommen haben und natürlich auch dann so diese Frage mit uns rumschleppen, warum ist das eigentlich so und wie kann man sowas überwinden? Paulus schreibt dazu Folgendes und ich lese mal nach Luther vor, die habe ich leider nur auf dem Zettel. Römer 7, Vers 15 bis 8, Vers 1. Denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue nun nicht ich es, sondern die Sünde, die immer noch in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, in meinem natürlichen Leben, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz und an dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch dem Gesetz der Sünde. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja, da muss man ja kaum was zu sagen. Das ist ja völlig klar, was der Apostel da meint. Also schön wäre es, wenn das so wäre. Ich habe ja den Römerbrief als eines der ersten Bücher gelesen nach meiner Bekehrung. Das ist mir so empfohlen worden. Das wäre ein Grundkurs des Glaubens und deswegen sollte man ruhig damit anfangen. Die Leute, die mir das gesagt haben, haben auch nur alte Elberfelder gelesen und so habe ich ihn dann in der alten Elberfelder gelesen. Und da muss ich sagen, ist der Luther ja eine Perle der Verständlichkeit gegen. Also in der alten Elberfelder, da hätte ich es auch genauso gut im griechischen Original lesen können und habe also wirklich schlichtweg gar nichts verstanden von dem, was Paulus da eigentlich meinte. Ja, genau. Da sind auch schon manche ertrunken, als sie die Steintafeln in der Badewanne gelesen haben. Nee, aber ganz ehrlich, also wenn ich Paulus irgendwann mal im Himmel treffe, dann würde ich auch gerne mal so ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, warum er denn bei seiner theologischen Begabung sich nicht mal einen Ghostwriter genommen hat, der die Sachen etwas verständlicher ausdrücken konnte. In netter Weise hat Luther hier ja ein paar Punkte wenigstens mal reingemacht, die sind im Griechischen auch nicht da, da ist irgendwie das ganze Kapitel, eigentlich fast das ganze Buch irgendwie ein einziger langer Satz mit einer Menge Kommata, also da wirst du irgendwie ganz bekloppt, wenn du das da liest, das ist also der absolute Wahnsinn. Es ist auch nicht nur unser Problem, also könnte man ja denken, ne, dass man vor 2000 Jahren Paulus irgendwie gelesen hätte, wie jetzt die Bildzeitung und alles kapiert hat, aber das scheint auch nicht so zu sein, denn Petrus schreibt in einem seiner Briefe, ihr kennt ja Bruder Paulus und vieles von dem, was er schreibt, ist wirklich schwer verständlich. Also es war schon, dass Zeitgenossen offenbar die Briefe gelesen haben und danach erstmal ein Telegramm geschickt haben und gesagt haben, Paulus, was meinst du denn mit diesen ganzen schönen Worten, die du da sagst, wir kapieren das nicht so wirklich. Richtig. Ja, und es ist einfach so, Paulus ist etwas kompliziert, aber eigentlich alles, was er da sagt, oder ein Großteil von dem, was er sagt, ist total einfach. Er beschreibt die Reaktion, die kommt, wenn Gottes Wort in dein Leben eindringt und dir richtig durchs Herz geht und du auf einmal merkst, ich muss etwas ändern. Heiliger Geist legt seinen Finger auf einen Punkt und du weißt irgendwie, ich kann an dem Punkt nicht so weiterleben, ich kann nicht so weiterdenken, ich kann nicht mehr irgendwie Jesus nachfolgen und gleichzeitig diese ganzen fiesen Gedanken haben oder was auch immer, ich muss da rauskommen. Und was dann passiert, ist so eine Phase, wo du permanent hin und her schwankst zwischen dem, was du jetzt verstanden hast und gerne umsetzen würdest, und dem, was du dann tatsächlich tust. Und jeder von uns kennt das. Das Blöde daran ist, dass es ein langwieriger Prozess ist, bis du da angekommen bist, dass du das lebst, was du eigentlich glaubst, und dass du davor irgendwie einiges an Schlappen einzustecken hast und einiges an Niederlagen hast, weil du immer wieder in alte Programme fällst, die du über Jahre eingeübt hast, und es noch nicht schaffst, in dem Neuen zu leben, was Gott eigentlich von dir möchte und was Gott in dich hineingelegt hat. Und da ist die erste Beruhigung, die ich bringen will, oder der erste Punkt: Es ist gut, wenn du in solche Phasen reinkommst. Es ist viel schlimmer, wenn du jemand bist, der einfach so lebt und vor sich hin lebt und noch nicht mal ein Gefühl dafür hat, dass irgendetwas in seinem Leben Optimierungsbedarf hat. Es gibt nichts Schlimmeres als die Leute, die so leben, als wären sie das Maß der Dinge und von allen erwarten, dass sie sich ihnen anpassen und irgendwann mal dahin wachsen, dass sie so sind wie sie, und kein Gefühl dafür haben, dass sie möglicherweise auch irgendwie Scheiße haben oder auch irgendwie Sachen haben, die böse sind, und einfach Gott nicht hören an dem Punkt und auch nicht auf ihre Umstände oder Mitmenschen hören und einfach so dahin leben, als ob sie perfekt wären. Das ist richtig schlecht. Wiederum, Paulus schreibt im Philipperbrief, Philipper 2, Vers 13 ist das, dass Gott zwei Sachen schenkt, nämlich, welche? Das Wollen und das Vollbringen. Und das heißt also, wenn du an dem Punkt bist, dass du schon mal etwas Gutes willst, dann hat eine Sache schon mal gegriffen. Dann heißt das, und wie das Jesus schon mal das Wollen gegeben hat und dass da ein Gedanke in dein Herz gefallen ist, der dir möglicherweise sogar fremd gewesen ist über lange Zeit, aber jetzt auf einmal hast du den Wunsch, in einem Bereich deines Lebens weiterzukommen. Und das ist richtig gut. Das ist das Erste, was Jesus macht. Und es enthält eben auch das Versprechen, dass er an dir arbeiten wird, dich nicht fallen lassen wird und dass das Vollbringen irgendwann kommt. Beides ist aus der gleichen Hand, und wenn das eine irgendwie schon da ist, dann kann man hundertprozentig davon ausgehen, dass das andere irgendwann nachkommt, wenn es möglicherweise auch so sein kann, dass es manchmal etwas länger dauert und nicht so schnell geht, wie wir es uns vorstellen, aber es ist gut, in so einer Phase drin zu sein, denn es heißt, dass Gott sein Werk schon angefangen hat. Und der Volksmund sagt, Freitag ist es mir nicht eingefallen, jetzt mir schon wieder nicht ein, das gibt's doch nicht. Nach Erkenntnis ist der erste Schritt zur Besserung. Also, ja, genau. Also, ihr seid echt die totalen Korinthenkacker. Also, was hier ist, ist die eine Einsicht? Okay, Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Was? Warum lacht ihr denn jetzt schon wieder? Okay, ihr habt's verstanden, ne? Also erst kommt die Einsicht und das ist der erste Schritt. Es ist nicht der ganze Weg. Wenn du etwas verstanden hast, dann stehst du am Anfang eines längeren Weges, den du zu gehen hast. Aber es fängt an mit einer Erkenntnis. Also danke Jesus, wenn Erkenntnis da ist. Das ist richtig gut. Ich habe mir jahrelang Gedanken darüber gemacht, weil es mich so genervt hat, dass ich immer von einer Römer 7 Phase in die nächste gerutscht bin und dass ich eigentlich fast mich an keine Situation oder keine längere Zeit in meinem christlichen Leben erinnern kann, wo ich nicht in irgendeiner Römer 7 Phase war. Und so habe ich mich gefragt, meine Güte, warum ist das denn so? Denn eigentlich stellt man sich ja den Wachstumsprozess mit Jesus so vor, als ob es immer nur steil nach oben geht. Vielleicht auch manchmal ein bisschen flach nach oben, aber auf jeden Fall, dass es immer nach oben geht. Und dass, wenn du dir, also wenn du in der Mathematik aufgepasst hast, wäre das irgendwie so eine Linie. Genau, wäre das eine gleichförmige Steigerung, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Und man hat so ein lineares Wachstum und kann sagen, ja, ich bin jetzt über die letzten Jahre immer gewachsen, gewachsen und gewachsen und gehe davon aus, dass das genauso weitergehen wird. Und dann lehrt aber die Erfahrung, dass es leider nicht so ist, sondern dass man in ganz unangenehmen Pendelbewegungen sich nach oben entwickelt, wenn man sich überhaupt nach oben entwickelt, aber dass das Normale eigentlich im christlichen Leben ist, dass es über einen langen Zeitraum betrachtet ungefähr aussieht wie so ein Börsenkurs, so eine Zipzack-Linie mit Tälern und Höhen, und dass es einfach nicht so ist, dass es immer nur gerade nach oben geht. Und ich habe vor, glaube ich, 2 Jahren eine Erklärung dafür gefunden, warum unser Lernen manchmal so unangenehm verläuft. Die habe ich aus einem Buch von Herrn Michael Barry Wolf, und ich meine, dass dieses Buch eigentlich in jedem christlichen Bücherschrank zu finden sein sollte. Es heißt Die Grundlagen der Kontrabasstechnik und geht genau darum. Also ein 200-300 Seiten Buch, wo es nur darum geht, wie man den Bogen hält, wie man die linke Hand so benutzt, dass man auch 6 Stunden spielen kann, ohne nachher einen tierischen Krampf zu haben und all solche interessanten Sachen. Ich habe jede Seite durchgelesen. Es ist Englisch-Deutsch. Ich habe das gar nicht gemerkt, dass es immer das Gleiche ist, bis ich es ganz durchgelesen hatte. Und auf einmal, wie so bei der letzten Seite, merke ich, ach, das habe ich doch schon mal gelesen. Ja. So ist das manchmal, ne? Und da schreibt Mr. Wolf Folgendes. Das ist so toll, dass ich euch das unbedingt mal vorlesen möchte. Aber das ist vielleicht auch so der Lernvers für die nächsten 3 Wochen. Die irreführende Idealvorstellung, dass der Lernprozess eine allmähliche, gleichmäßige Verbesserung im Laufe der Zeit darstellt, kann frustrierend sein, besonders in solchen Augenblicken, wenn erst kürzlich erworbene technische Fortschritte scheinbar nach Belieben kommen und gehen. Die Verbesserung ist zwar progressiv, aber nicht in dem Sinne, dass sie aus einer gleichmäßigen Verbesserung des motorischen Nervennetzprogrammes besteht, sondern dass die langsame Verlagerung der Dominanz zwischen 2 nebeneinander bestehenden Programmen, dem alten und dem neuen, dokumentiert. Geil, oder? Ich meine, ganz ehrlich, das hätte Paulus nicht besser sagen können. Naja, was er damit meint, ist Folgendes. Ich muss das mal ein bisschen musikalisch sagen, und ihr seht ja hier dauernd Livebands, dann könnt ihr das vielleicht auch nachvollziehen. Wenn man anfängt, ein Instrument zu spielen, und ich kann jetzt nur Bass, deswegen nehme ich Bass. Also wenn man anfängt, Bass zu spielen, dann spielt man meistens mit einem Finger. Und irgendwann kommt dann so der Moment, wo einem schlagartig klar wird, meine Güte, da sind ja noch 3 weitere an der linken Hand. Und da aus dieser Erkenntnis kommt dann meist der gute Vorsatz, ab heute benutze ich 4 Finger. Und dann setzt man sich hin und übt wie ein Geisteskranker, 4 Finger einzusetzen, trainiert irgendwie gerade auch den kleinen Finger, damit er auch mal so eine dicke E-Saite ziehen kann, was ganz schön schwer ist. Und macht alles, bis man das Gefühl hat, jetzt habe ich es drauf, ab heute nur noch 4 Finger. Und dann kommt der große Moment, wo der erste Auftritt kommt mit den 4 Fingern. Und man stellt sich da schon vor, alle gucken mir auf die Finger, nachher werden alle am Klatschen sein, irgendwie alle sind total begeistert davon, wie was ich für ein toller Bassist bin. Und wahrscheinlich werde ich in irgendeiner Hall of Fame aufgenommen als jemand, der 4 Finger benutzt. Und dann stehst du auf der Bühne und die Scheinwerfer blenden dich. Du merkst diesen Kloß im Hals, den du sonst nicht hast. Du warst in der letzten halben Stunde 5-mal auf dem Klo. Jedes Mal groß, auch wenn nur verhältnismäßig Kleines rausgekommen ist. Und du wirst immer nervöser und du hörst irgendwie deinen Drama auch nicht mehr und du spielst und spielst und auf einmal stellst du fest, Mist, ich habe wieder nur den einen Finger benutzt. Und du kannst, auch wenn dein Leben davon abhinge, du kannst nicht mit 4 Fingern spielen, weil du so nervös bist, dass du nicht mehr aus deinem alten Programm rauskommst. Und das ist das, was Michael Barry Wolf sagt. Du wirst immer im Lernen Übergangsphasen haben, wo du 2 Programme im Kopf hast. Das Neue, was du gerade einübst, und das Alte, was aber immer noch präsent ist, weil du es dir über Jahre hinweg angeeignet hast. Und es wird irgendwie eine Phase geben, wo beide Programme scheinbar willkürlich nebeneinander existieren und dieses alte Programm blöderweise immer gerade dann rauskommt, wenn du es am allerwenigsten gebrauchen kannst. Und wo es dir scheinbar nur möglich ist, in dem Neuen zu leben, wenn du in einer stressfreien Umgebung zu Hause bist, aber sobald mir so ein bisschen Anspannung bei rauskommt, kommt wieder das alte Programm und du ärgerst dich darüber, dass du genau das gleiche machst wie all die Jahre vorher und fragst dich, habe ich eigentlich nichts gelernt? Judith hat gerade so einen Vers vorgelesen, auf den möchte ich mich auch jetzt mal beziehen. Stell dir vor, du bist einer von den vielen Deutschen, die Probleme haben mit Zuwanderern. Die gibt es. Und du bist einer der ganz wenigen Christen, die noch dafür beten, dass die NPD nicht verboten wird, weil das so deine politische Überzeugung widerspiegelt. Und du kannst auch irgendwie nichts daran ändern, du kriegst jedes Mal irgendwie einen Hals, wenn du einen von den Menschen siehst in den Jogginganzügen. Bento hatte Freitag auch einen an, das mich dann irgendwie ein bisschen irritiert. Aber von den Leuten mit den Jogginganzügen und den Schnauzbärten, du kriegst jedes Mal irgendwie einen totalen Hals da drauf und bist einfach wütend. Und jetzt bist du im Gottesdienst. Und da ist ein Prediger, der predigt jetzt irgendwie genau über solche Sachen und sagt so, hey, Gott hat aber alle Menschen lieb. Und im Alten Testament steht es schon, wie dass du den Fremden nicht bedrücken sollst. Und es ist total unjesusmäßig, Menschen einzuteilen in zwei Klassen und zu sagen, die einen sind gut und die anderen sind per se schlecht. Und das Wort trifft dich schon mal irgendwie richtig im Herzen und du gehst nach Hause und du denkst noch ein bisschen drüber nach und du ziehst die Gitarre von der Wand und machst ein bisschen Lobpreis und auf einmal irgendwie kommen noch mehr Bibelstellen und Gott rührt dich mit seiner Liebe an und du merkst auf einmal, dass etwas passiert in deinem Herzen und dass du so ein Eisblock schmilzt und du bist in Tränen aufgelöst und dann kommt irgendwie noch ein Engel vorbei und sagt, ja, lies mal 1. Johannesbrief und du liest das und da steht dann irgendwie drin, dass du nicht sagen kannst, dass du Gott liebst und gleichzeitig deinen Nächsten hasst, irgendwie das geht überhaupt nicht, das passt gar nicht zusammen und du sagst so, okay, ab heute wird alles anders. Und überlegst dir, was kannst du machen, um deine neue Einstellung zu zeigen. Und du denkst, Gastfreundschaft. Also gehst du in die Küche, guckst, ob du ein Kochbuch findest, findest eins und du kochst einen hervorragenden Schweinebraten mit Knödeln, ein wenig Rotkraut dabei. Alles ist total toll und du packst das ein und du gehst irgendwie zu deinem muslimischen Nachbarn und sagst so, ja, hallo, ich bin Christ und ich wollte Sie mal herzlich willkommen heißen und ich habe hier einen total leckeren Schweinebraten gemacht und alternativ habe ich auch noch so einen Pfälzer Saumagen dabei nach dem Rezept von Hannelore Kohl und ja, ich wollte Sie einfach mal gerne dazu einladen. Und der fängt an rumzudrucksen, tritt von einem Bein aufs andere, da die Kinnlade fällt runter und er sagt so, ja, tut mir leid, wir sind Moslems, wir essen kein Schweinefleisch. Und in dieser Stresssituation kommt sofort das alte Programm wieder raus. Und du denkst dir, ja, meine Güte, dann eben nicht. Was bildet der sich eigentlich ein? Der kommt hier in mein Land, der spricht die Sprache nicht vernünftig, der isst noch nicht mal irgendwie mein Essen. Und der will meine Gastfreundschaft gar nicht und du bist total angepisst darüber und regst dich irgendwie voll auf, schmeißt den Braten auf die Einfahrt, schmeißt noch ein paar Tische und Stühle um und bist halt irgendwie voll halsig wie immer. Gehst nach Hause, bringst Jesus die Situation und sagst, ey, meine Güte, dieser fiese Nachbar, komm doch mal mit dem Blitz vom Himmel und regel das Problem für mich. Und auf einmal kommt die Liebe Gottes wieder und überflutet dich. Und du erkennst irgendwie, dass das, was du gemacht hast, total falsch gewesen ist. Und schämst dich zu Tode irgendwie für das, was du dir da gerade geleistet hast. Und sagst so, meine Güte, Jesus, das soll mir bitte nicht wieder passieren. Ich ändere mich doch wirklich richtig an dem Punkt, dass mir das nicht wieder passiert, wenn ich das nochmal versuche. Weil ich möchte eigentlich wirklich gerne anders sein. Und ich weiß, dass das noch nicht mal ein Beispiel ist, das extrem weit hergeholt ist, also sondern dass es ja tatsächlich viele Menschen gibt und viele Christen gibt, die da solche Probleme haben. Und dass es wahrscheinlich auch irgendwie einige gibt, die in dieser Spannung vielleicht sogar gerade jetzt drin sind und das genau irgendwie so erleben, dass sie eigentlich Menschen lieben wollen, mit denen sie von ihrer Erziehung her ein Problem haben, aber dass irgendwie jedes Mal, wenn sie zusammentreffen, es so einen Stress gibt, dass sie wieder in das alte Programm verfallen und genauso ätzend sind, wie sie es immer gewesen sind. Und das ist das, was Paulus sagt, das ist das, was Mr. Michael Barry Wolf sagt, das sind diese beiden alten Programme, die nebeneinander her existieren und von denen irgendwie das eine immer wieder hochkommen wird und wahrscheinlich gerade an den unpassendsten Momenten, wenn du gerade zeigen willst, dass du etwas Neues gelernt hast, kommt dieses alte Scheißding wieder hoch. Und das Einzige, was du machen kannst dagegen, ist konsequent in das neue Programm rein zu investieren. Jedes Mal, wenn es nicht geklappt hat, wieder zu Jesus gehen, wieder sagen, Herr, änder mich, hilf mir, das durchzuziehen, hilf mir, so zu leben, wie ich weiß, dass es eigentlich richtig ist, hilf mir, diese alten Sachen hinter mir zu lassen und dann versuchst du es nochmal. Und das Gute ist, dass die beiden Programme sich irgendwann verlagern werden oder verschieben werden und dass das neue Programm, wenn du konsequent hinein investiert hast, so stark irgendwann da ist, dass du nicht mehr in das alte Programm zurückfallen könntest, selbst wenn du es wolltest. Es bildet sich irgendwann ein solcher Widerwillen gegen das, was du früher gelebt hast, und eine solche Natürlichkeit in dem Neuen drin zu sein, dass du nicht mehr zurück könntest. Ich habe das in der Predigtvorbereitung ausprobiert und habe versucht, irgendwie ein ganzes Lied mit einem Finger durchzuspielen. Und das geht nicht. Ich kriege das nicht mehr hin. Es funktioniert einfach nicht mehr. Und im Geistlichen ist es genau das Gleiche. Ich habe einige Sachen irgendwie so hinter mir gelassen, dass ich es nicht mehr könnte. Ich könnte nicht mehr dahin zurückfallen. Ich müsste es neu üben, falsches Verhalten. Und das mache ich natürlich nicht. Und das ist irgendwie das Gute daran. Es ist möglich, dass diese Programme sich völlig verschieben und dass das Neue irgendwann die absolute Herrschaft in deinem Leben hat und du nicht mehr den alten Scheiß machst. Aber es ist normal, dass vorher so eine Phase kommt, wo einfach Übergang angesagt ist und wo beides nebeneinander existiert und es Mühe bereitet, in das Neue reinzukommen. Der letzte Vers, den ich hatte, der ist nicht mal aus Römer 7, sondern Römer 8, Vers 1, sagt Paulus: So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und meiner Ansicht nach müsste eigentlich der Vers noch bei 7 drinstehen, weil es so das zum Abschluss bringt, was Paulus da in Römer 7 sagt. Ich habe das immer so verstanden früher, dass Paulus jetzt ein neues Kapitel anfängt und dann auch über was ganz Neues redet, und hatte immer so den Gedanken oder die Vorstellung, dass wenn man irgendwann in der Erlösung ist durch Jesus Christus, wenn man irgendwann Jesus sein Leben gegeben hat und gesagt hat: Hey, ich will nicht mehr mein eigener Herr sein, ich will nicht mehr meine eigenen Sachen durchziehen, sondern ich will, dass du mein Herr bist, ich will dir nachfolgen, dann hören diese Sachen von selbst auf. Und habe dann aber leider gemerkt, dass es nicht so ist. Und ich glaube auch nicht, dass Paulus hier darüber redet, sondern dass Paulus sagt, dass es gut ist, dass bei aller Schwankerei, die wir in unserem geistlichen Leben haben, bei allen guten Vorsätzen, die wir jeden Tag brechen, dass es immer noch die Gnade Gottes gibt und dass wir immer noch in Christus sind, ganz egal was passiert. Und dass keine Schwankerei in deinem Leben dich aus der Hand Gottes rauben wird, sondern dass selbst in deiner dunkelsten Stunde, wenn du es wieder total versaut hast, nur immer noch in der Gewissheit leben kannst: Ich bin aber in Christus und es ist keine Verdammnis für mich. Es ist egal, was ich noch verbocke, ich werde Jesus nachfolgen, und es ist nicht so, dass Gott mir in irgendeiner Weise mit Hölle droht und sagt so: Ja, noch ein Fehler, mein Freund, und die Ewigkeit wirst du leider woanders verbringen, wo du gar nicht hin wolltest. Das ist nicht so. Gott baut nicht irgendeinen komischen Druck auf und sagt: Noch einmal und die Errettung ist flöten. Sondern es ist so, wer in Christus Jesus ist, für den gibt es keine Verdammnis, ganz egal, wie oft du noch daneben greifst und ins Klo langst. Es wird nicht passieren, dass Gott dich irgendwann aus seinem Himmel rausschmeißt, sondern Gott ist immer auf deiner Seite und wird dich immer lieben. Und das ist so die zweite Beruhigung, ne? Die erste war ja, es ist normal, in solche Phasen zu kommen, und es ist sogar gut. Und die zweite ist, selbst wenn du drin bist, mach dir keine Sorgen, dass du irgendetwas mit Gott verspielst, sondern Gott ist immer auf deiner Seite. Und es ist enorm wichtig, das zu verstehen, und deswegen meine ich eigentlich, dass beides zusammengehört. Wir haben das ja gerade schon gesagt, dass im Stress wahrscheinlich das alte Programm wieder rauskommen wird. Und wenn du in einer permanent stressigen Gottesbeziehung lebst, weil du dauernd das Gefühl hast, dass Gott dich nicht mehr mag wegen irgendetwas, was du getan hast, und dass du jetzt aus eigener Kraft Gott beweisen musst, wie toll du eigentlich bist, dann wirst du immer in einem Stress sein, der es begünstigt, dass die Sachen, die du hinter dir lassen wolltest, die Sachen sind, die du weiterhin tust. Und erst wenn es dir gelingt, in eine entspannte Gottesbeziehung reinzukommen, wird geistliches Wachstum richtig effektiv sein. Es ist unmöglich, sich innerlich positiv zu verändern, wenn es nur auf Druck hin geschieht. Und wenn es nur aus Angst heraus ist, dann wird es einfach nicht so sein, dass du wirklich weiterkommst. Du wirst dir vielleicht irgendwelche Verhaltensweisen angewöhnen können, aber dein Herz wird nicht hinterherkommen. Und es ist unglaublich schwer, in so einem Klima von Druck zu leben. Und das ist mir eigentlich echt so wichtig, also dass wir das auch aus unseren Köpfen rauskriegen, dass wir es also wissen, dass wir keinen Gott haben, der uns droht, sondern dass wir einen Gott haben, der uns lockt. Und zwar in Freiheit hinein. Und dass es einfach nicht Gottes Stil ist, uns in irgendeiner Weise Angst zu machen, sondern dass es immer Gottes Stil ist, auf unserer Seite zu sein, uns positiv gegenüberzustehen und uns weiter zu helfen. Aber dass Gott nicht möchte, dass wir in Stress kommen, zumal dieser Stress dann auch noch kontraproduktiv ist. Also ist vielleicht irgendwie das Erste, was du an Lehre aus dieser Predigt rausziehen kannst, ist, ja, vielleicht auch das Zweite, keine Ahnung, irgendwas wirst du rausziehen können, egal was. Aber eines könnte auf jeden Fall davon sein, wenn du in einer stressigen Beziehung mit Gott lebst, versuche es zu entstressen. Wenn du irgendwelchen anderen Dauerstress hast, weil du irgendwelchen Erwartungen nicht entsprichst, weil vielleicht dein Hauskreisleiter immer an dir rummoppert, irgendwie, dass du dieses oder jenes immer noch machst oder deinen Ehepartner oder sonst etwas, hey, dann versuch das mal zu entstressen, rede drüber, bete dafür, such dir vielleicht noch irgendwie einen Mediator oder was weiß ich was, wenn das irgendwie nötig ist, aber versuch den Stress daraus zu kriegen und die Beziehung auf eine Basis zu stellen, dass du dich positiv weiterentwickeln kannst, dass es nicht aus Stress heraus geschieht, sondern dass du in einem entspannten, angenehmen Lernklima bist. Interessant, den hatte ich überhaupt nicht vor zu sagen, den Satz, aber ich habe das Gefühl, dass das vielleicht so den einen oder anderen von euch betrifft. Also echt versuche runterzukommen, versuch weniger Stress zu haben. Lass dann vielleicht auch gleich gerne mal für dich beten, wenn dich das betrifft, weil das ist schon irgendwie, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt jetzt. Ich weiß gar nicht genau für wen, also manchmal habe ich dann so ein Gesicht vor Augen, wenn ich das habe, aber das habe ich gerade nicht. Aber ich merke, dass das gerade zu so ein paar Leuten von euch spricht, also dann reagier auf jeden Fall daraus, hol Stress aus deinem Leben raus und wird es schwer sein, dich entspannt weiterzuentwickeln. Und der letzte Punkt ist, rechne damit, dass solche Römer 7 Phasen kommen. Wenn du die Predigt richtig verstanden hast, dann kannst du schon mal noch eine Lehre daraus ziehen, nämlich es funktioniert nicht, dir vorzunehmen, ab jetzt werde ich nicht mehr oder ab jetzt werde ich nur noch. Wenn du hier rausgehst und sagst, ab heute werde ich nur noch lieb sein, dann wird das nicht funktionieren. Es ist eher so, dass du sagen kannst, ab heute möchte ich mich auf einen Weg machen, der dazu führt, dass ich immer lieb bin. Und dann wirst du vermutlich einige Zeit der Schwankung haben, wo du merkst, dass in dir doch noch einiges von dem fiesen alten Menschen lebst, der du nun mal bist. Und dass es gar nicht so leicht ist, in dieses Neue reinzukommen und nur lieb zu sein. Aber dass es halt einfach so ein Weg ist, der auch gut ist. Und es ist gut dazu auch dann Ja zu sagen und zu sagen, okay, ich gehe da durch, ich gehe so lange diesen Weg, bis ich am Ende bin und bis ich da bin, und dass das Ziel, das Gott in mir verwirklichen will, tatsächlich mein Leben prägt. Und sei auch dann, also lass dich nicht irre machen. Vielleicht redet Gott jetzt gerade zu einigen von euch und sagt so, Herr, dieses und jenes, das lassen wir mal sein. Dann lass dich nicht irre machen davon, wenn du nicht aus dir selbst heraus das jetzt produzieren kannst, sondern in so eine Schwankphase reinkommst. Das ist völlig normal und das ist völlig okay und das gehört einfach zum christlichen Leben dazu. Amen.